ARD Sounds.
Herzlich willkommen und ich sag Hallo nach Berlin ins Hauptstadtstudio zu Miriam Davutwandi. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wenn es eine einzige Line aus einem Rap-Song gäbe, um Ihr Leben zu beschreiben, welche wäre das?
Oh Gott. das ist eine gemeine Frage, weil es da so viele gibt. Aber ich glaube, eine Line, die, oder eher ein Titel, der auch vielleicht zum Buch passt oder auch im Buch vorkommt, ist Depressionen im Ghetto von Haftbefehl.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thüroff trifft Miriam Davutwandi, Journalistin, Autorin, DJ.
Über Haftbefehl und die Depression im Ghetto werden wir noch sprechen in dieser Stunde. Jetzt haben wir gehört, Journalistin, Autorin, DJ, das sind einige der vielen Talente einer Frau, die aber auch mal gesagt hat, wenn ich keine Depression hätte, dann wäre ich schon Bundeskanzlerin. Welches Thema würde denn die Kanzlerin Davutwandi als erstes politisch anpacken?
Das ist eine sehr arrogante Aussage gewesen. Das würde ich heute revidieren. Aber wenn ich in der Position der Bundeskanzlerin wäre, würde ich, glaube ich, mich erstmal an Kinderarmut machen. Ich glaube, ich würde gucken, was man tun kann, damit vor allem die Unschuldigsten unserer Gesellschaft, die Kleinsten, die nichts für ihre soziale Situation können, dass die zumindest den ähnlichen Start ins Leben bekommen wie andere Kinder.
Diese Aussage mit der Bundeskanzlerin haben Sie ja eigentlich schon auch sehr unschuldig gemacht, stelle ich mir vor. Ende der 4. Klasse, als die Klassenlehrerin Sie gefragt hat, was Sie mal werden wollten. Sie wurden von ihr ausgelacht. Was hat es gemacht mit Ihnen damals?
Ja, das war ja eigentlich eine ganz naive Antwort auf eine Frage, die man oft gestellt bekommt als Kind. Was willst du mal werden? Und Bundeskanzlerin habe ich gesagt, weil ich mit meinen Eltern ganz viel politische Talkshows früher geguckt habe und wir uns dann immer aufgeregt haben über Politiker und Politikerinnen. Und ja, das war einfach so unser gemeinsames Ding. Und dann dachte ich so, ja, das will ich auch. Die haben die Welt in der Macht. Die können für Gerechtigkeit sorgen. Und ich hatte schon kleinen, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Deshalb dachte ich mir, klar, warum nicht? Und dass meine Lehrerin mich dann ausgelacht hat, das hat sehr viel mit meinem Selbstwert getan. Also sie hat mir erstmal vorgehalten, das geht rein technisch nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht besessen habe. Aber ja, ich finde das sehr ungerecht, weil alle anderen hatten auch Wünsche wie Popstar oder dass sie ins All fliegen. Das ist auch nicht passiert und das ist auch ziemlich unrealistisch. Also ich finde das sehr, sehr gemein, einem Kind einen Wunsch, egal wie naiv der sein mag, so ins Lächerliche zu ziehen.
Würden Sie sich wünschen, dass diese Lehrerin heute Ihr Buch liest?
Ja, ich habe sogar meinen Verlag gefragt, ob es möglich ist, ganz fett vor der Schule ein Plakat aufzuhängen mit meinem Gesicht. Das ging leider nicht, wenn man vor Schulen keine Werbung schalten darf.
Aber wer weiß, vielleicht hört sie uns ja auch an dieser Stelle.
Vielleicht, liebe Grüße.
Das können wir uns nicht leisten, heißt das Buch. Und hinten drauf steht, es geht darum, was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein. Für alle, die in Victory-Schuhen statt Nikes rumgelaufen sind, für alle, die sich geschämt haben, Freunde nach Hause einzuladen, für alle, deren einzige Freizeitgestaltung Fußball oder die Glotze war, weil für alles andere kein Geld da war, für alle, die mehr als einmal gehört haben, das können wir uns nicht leisten. Wer soll es noch lesen, dieses Buch?
Ja, das Buch ist nicht nur für Menschen, die das kennen, sondern auch für, ich würde sagen, die Mittelschicht, zu der sich, glaube ich, die meisten zugehörig fühlen. Ironischerweise denken ja viele Menschen, dass sie eigentlich reicher wären oder wohlhabender wären und oder einer anderen höheren sozialen Schicht zugehören, als sie es eigentlich tun. Ich glaube, das ist auch ein Schutzmechanismus, dass unsere Psyche das uns so ein bisschen austrickst. Und ich glaube, es ist vor allem eben für diese Menschen, dass sie verstehen, auch wenn es jetzt gerade vielleicht okay läuft, wir sind eigentlich alle viel näher daran, in die Armut abzurutschen als in Reichtum. Die meisten von uns sind eine falsche Entscheidung, eine schlechte Beziehung, eine Krankheit, eine Kündigung davon entfernt, selber daran abrutschen zu können. Und deshalb wünsche ich mir vor allem von dieser Gruppe viel, viel mehr Empathie für Menschen in Armut, weil wir leben ja alle in diesen Narrativen von jeder seines Glückes Schmied. Die können ja selber was dafür, die strengen sich nicht genug an. Hören wir ja gerade überall, auch in den Medien, in der Politik. Und sich davon zu lösen und eben zu verstehen, das könnte uns auch treffen, diese Menschen würde ich gern mit erreichen.
Wie fände es denn die 10-jährige Miriam, wenn sie wüsste, dass sie gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hat, dass sie Journalistin geworden ist, dass sie einen sehr erfolgreichen Podcast hat über Pop und Psyche?
Die kleine Miriam würde sich, glaube ich, sehr, sehr freuen. Ich glaube, das hätte sie sich damals nicht ausmalen können. Auch wenn sie Bundeskanzlerin als Wunsch geäußert hat, das war schon klar. Also ich glaube, gerade Kinder, die in Armut aufwachsen, denen ist schon bewusst, dass ihre Möglichkeiten sehr begrenzt sind, dass der Horizont, in dem man sich traut zu träumen, auch sehr klein und begrenzt ist, dass der Mikrokosmos mini ist und dass ich in Sphären eindringen kann, die bis heute auch gruselig sind. Also in so ein ARD-Hauptstadtstudio reinzulaufen, ist für mich immer noch sehr besonders. Und ja, auch Menschen wie uns oft ein bisschen verwehrt. Dementsprechend ist es ganz, ganz, ganz aufregend. Und ich glaube, die kleine Miriam, die könnte das gar nicht glauben.
Sie haben das Buch Ihren Eltern gewidmet. Und ja, als ich es gelesen habe, da habe ich mich gefragt, dass es für die beiden vielleicht gar nicht so leicht ist oder so einfach ist, dieses Buch zu lesen. Wie war die Reaktion?
Ja, die war sehr zwiegespalten. Zum einen freuen sie sich natürlich riesig, weil gerade ja, Menschen in Armut, denen wird ja ganz oft eingetrichtert, dass Bildung der eine Weg raus ist. Und das war bei uns auch so. Es hieß immer Bildung, Bildung, Bildung. Und natürlich Bücher gehen einher mit Bildung. Und dementsprechend ist sowas wie ein Buch sehr, sehr viel wert in unserer Familie, weil es etwas war, was weit weg von uns war. Also Bücher habe ich in der Bücherei ausgeliehen, so kaufen, das war kein Geld da für 10, 12, 13 Euro für so ein Buch. Und ich habe auch gestern zum Beispiel realisiert, dass mein Buch, das ich jetzt habe, das ist jetzt in meiner Hand und das gehört mir jetzt. Ich kann da reinmalen und habe nicht mehr die Angst, es in die Bücherei zurückzugeben und wenn dann irgendwie ein Knick drin ist, dass ich dann Ärger bekomme. Deswegen ist das erstmal natürlich eine Riesensache für uns alle, dass ein Buch gerade da liegt. Aber klar, es ist natürlich auch schwierig für sie, weil jetzt diese Geschichte, die oft im Verborgenen bleibt, die oft nur am Küchentisch erzählt wird, wenn überhaupt, die breite Masse erreicht. Ne? Also auch da, wie gesagt, man legt ja oft so ein Cosplay auf. Man versucht sich nach außen zu verstellen, nicht aufzufallen, weil damit oft ja negative Dinge einhergehen, Vorteile einhergehen, auch Nachteile, wenn Menschen einen als arm erkennen und als arm lesen. Dementsprechend versuchen sie alles dagegen zu tun, dass es nicht auffällt und dass dann ihr Kind jetzt so laut nach außen damit geht und sagt, das ist aber so, ist natürlich auch schmerzhaft und angsteinflößend. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut untereinander besprechen können. Ich habe natürlich alles vorher einmal mit denen durchgegangen, was ich da schreiben werde, dass es mir eben wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen, weil die sonst so selten erzählt werden, weil es da so ein Gatekeeping gibt, weil es so schwer ist, in so einen Literaturbetrieb zu kommen, weil es so schwierig ist, diese Geschichten überhaupt interessant zu machen für Menschen, weil die wenigsten wollen sich ja mit dem Elend anderer auseinandersetzen und schon gar nicht mit ihrem eigenen. Gerade arme Menschen oder hart arbeitende Menschen, die dann abends von der Arbeit heimkommen, die wollen sich dann nicht nochmal reinziehen, wie schlimm wir es haben. Und ihnen dann zu erklären, warum das aber vielleicht eine Wichtigkeit für manche Leute hat, das haben sie schon gut verstanden und dementsprechend freuen sie sich, glaube ich, jetzt auch.
Und sie waren bei der Buchpremiere und ich habe Bilder gesehen, sie sahen wahnsinnig stolz aus.
Ja, das waren sie, glaube ich.
Miriam Davutwandi in 1:1 der Talk und über den nächsten Song freut sich hoffentlich ganz besonders der größte Bad Bunny-Fan EU-West. So nennen sie sich nicht erst seit der Halftime-Show beim Super Bowl dieses Jahr, wo Bad Bunny ja einen denkwürdigen Auftritt hingelegt hat. Können Sie uns in 3 Worten erklären, was Bad Bunny für Sie ist?
Einfach extrem gute Musik, zu der man feiern, weinen und gleichzeitig über das politische Geschehen nachdenken kann.
Hier hören wir ihn mit Café con Ron. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. En la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales. Hoy voy pa' la carretera con todos mis anormales. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecerme y beberme un galón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle. Sie hören Bayern 2. Miriam Davutwandi ist mein Gast in 1:1 der Talk. Musikjournalistin, Autorin, Podcasterin. 1992 in Bukarest geboren. Die Mutter Rumänin, der Vater Iraner. Was sind denn die wichtigsten Bilder, die Sie haben von Ihren ersten Lebensjahren in Bukarest?
Ich denke da vor allem an große Betonbauten, Blöcke, postkommunistische graue Blöcke. Aber ich denke da eigentlich an eine gute Zeit, weil da war der Vergleich einfach nicht so da. Irgendwie haben alle in diesen Blöcken gewohnt, alle waren ähnlich prekär drauf. Also ich verbinde meine Kindheit eher mit einem Rumlaufen von Tür zu Tür in diesem Block, wie so ein Riesenpuppenhaus. Ich war jeden Tag bei jemand anderem, irgendwelche älteren Frauen, die auf mich aufgepasst haben, die mit mir Telenovelas geschaut haben, irgendwelche Jungs, die auf mich aufgepasst haben, die mir irgendwelche Bälle zugeworfen haben. Also ich hatte das Gefühl, ich kenne dieses ganze Haus, dadurch, dass meine Mutter die ersten Lebensjahre alleinerziehend war, weil mein Vater schon in Deutschland war und sie nicht, musste sie natürlich viel abgeben. Und ich denke an eigentlich eine schöne Kindheit, ich denke, ja, wie gesagt, an diese vielen Menschen zurück. Bin aber vorsichtig, das nicht romantisch zu verklären, weil die Tatsache, dass wir so eine Community haben, hatte ja eigentlich den traurigen Hintergrund, dass sie gar nicht anders konnte. Also ohne Geld gibt es keine Kinderbetreuung. Dementsprechend muss man sich auf eine Community verlassen und braucht als Überlebensmechanismus so viele Menschen um sich herum. Aber ja, ich will es jetzt auch nicht runterreden. Das war trotzdem an sich eine schöne Zeit. Und dann kamen wir nach Deutschland und dann wurden Dinge ein bisschen anders.
Der Vater ist schon vorgegangen, zusammen mit den beiden Halbbrüdern. War klar, dass ihr irgendwann auch nachkommen würdet?
Das war nicht klar. Der Plan war, also eigentlich ist die Geschichte meiner Eltern romantisch, aber auch ein bisschen komisch. Mein Vater ist damals über Rumänien quasi geflüchtet, ist aus dem Iran geflüchtet und hat erstmal geguckt, wo er sich niederlässt und hatte so einen ganz kleinen Stopp in Rumänien. Und dort hat er meine Mutter kennengelernt, die im Krankenhaus gearbeitet hat und er wurde krank. Und dann lag er halt bei ihr irgendwann. Die haben sich verliebt in kürzester Zeit. Es war aber klar, hey, ich muss weiterziehen. Ich habe hier meine Söhne. Wir wollen eigentlich nach Deutschland. Wir wollen uns da ein Leben aufbauen. Ne, ich kann hier nicht ewig bleiben. Und meine Mutter war schon ein bisschen älter, schon über 40 und war so, hey, ich möchte noch unbedingt ein Kind haben und dich mag ich. Machen wir doch eins. Und so bin ich entstanden. Und eigentlich war der Plan zu sagen, nee, du musst dich nicht kümmern, du musst nichts machen. Ich mache das hier schon, ich wupp das hier alleinerziehend. Du kümmerst dich um deine Söhne und gehst nach Deutschland. Ich meine, er war auch alleinerziehend. Aber genau, das war eigentlich die Vereinbarung. Aber romantischerweise wollten die dann doch zueinander finden. Aber auch mit dem Versprechen von, kommt nach Deutschland, hier wird ja eigentlich alles besser. Hier sind die Chancen viel größer, Bildungsaufstieg ist wahrscheinlicher. Kommt hierher und wir können uns gemeinsam ein besseres Leben aufbauen.
Und noch in Rumänien ging dann los, was Sie in Ihrem Buch beschreiben mit dem Satz, Stress wurde zum zentralen Gefühl in der Beziehung zu meiner Mutter. Wie hat sich das bemerkbar gemacht für Sie?
Ja, also als alleinerziehende Mutter hatte sie natürlich Unmengen davon und ich glaube, es ist sehr schwer, das auf engstem Raum vor jemandem zu verstecken. Also gerade wenn man in Armut lebt, dann wohnt man ja meistens auch auf engem Raum und teilt die Zimmer mit verschiedensten Leuten. Ich habe mit meiner Mutter jahrelang ein Zimmer geteilt, später mit meinen Geschwistern und dementsprechend bekommst du die Emotionen der anderen Person mit. Da ist nicht die Möglichkeit mal zu sagen, dass man mal seine Privatsphäre hat und mal in den Nebenraum geht, sondern du hörst alles, du riechst alles, du bekommst alles mit und dementsprechend war es fast unmöglich, dass sie ihre Gefühle von mir versteckt, auch wenn sie das bestimmt oft getan hat und versucht hat. Und dementsprechend bekomme ich natürlich mit, wie so eine Alleinerziehende durch das Leben sich hasselt und heute wieder eine Kinderbetreuung organisiert, heute wieder mit Nachbarn aus dem dritten Stock redet, morgen mit denen aus dem siebten, kann sie heute bei euch vorbeikommen, wie koordiniert sie ihre Arbeit? Also das habe ich schon mitbekommen und natürlich, dass ihr Job als Krankenschwester jetzt auch nicht super viel Geld abwirft, das war schon spürbar. Ne? Also ich habe dann ja trotzdem die Gespräche mit den Freundinnen am Telefon mitbekommen, auch wenn sie es natürlich nicht direkt mit mir als Kind kommuniziert hat. Ja, und dementsprechend ging das dann später weiter, als ich älter wurde und ich in Deutschland auch Verantwortung übernehmen musste, weil ich die Sprache viel schneller gelernt habe. Aber es hat nicht nur mit der Sprache zu tun, also auch deutschsprachige Kinder kennen das ja, dass sie zum Beispiel erklären müssen, dass sie Behördengänge mitmachen müssen, weil ihre Eltern das einfach nicht verstehen. Mhm. Und das kam dann später eben als weiteres Element dazu, dass ich dann diese Verantwortung übernommen habe, die natürlich mit sehr stressigen Themen zu tun hatten.
Mit 6 Jahren ging es für Sie aus Bukarest nach Bad Säckingen in Baden-Württemberg, eine Stadt mit 18.000 Einwohnern, nicht weit von der Schweizer Grenze. Der Vater war eben schon dort mit den Halbbrüdern. Warum eigentlich ausgerechnet Bad Säckingen, habe ich mich gefragt.
Das konnte man sich damals nicht aussuchen. Also wenn man geflüchtet war, wurde man Orten und Kommunen zugeordnet. Und es war ja Anfang der 90er. Das war noch eine ganz andere Fluchtsituation, gerade für Menschen aus dem Iran. Und der wurde da einfach hingeschickt und dann hat er es akzeptiert, hat sich da niedergelassen, hat schnell einen Job gefunden, bisschen Anschluss gefunden und war so, okay, es ist doch nett hier, hier bleiben wir.
Alles Wissen über Bad Säckingen habe ich aus ihrem Buch und von Google. Also es ist eine Kurstadt, unter anderem bekannt für die herrlichen Parks und Blumen, wurde mehrmals zur Blumenstadt Europas gewählt. Was war Ihr erster Eindruck von Bad Säckingen?
Ja, dass es sehr grün ist, dass es sehr sauber ist, dass es ganz viele Häuser überall gibt. Also es sah ganz, ganz anders aus als, wie gesagt, das postkommunistische, doch graue Rumänien und Bukarest. Und es war auf jeden Fall viel weniger los. Es ist sehr, sehr, sehr ruhig, natürlich in einer Kleinstadt.
In Teheran war Ihr Vater Flugzeugtechniker. In Bad Säckingen wurde er dann Maler und Lackierer. Die Mutter war in Rumänien Krankenschwester und hat dann hier als Putzfrau gearbeitet. Für die beiden war das neue Zuhause also auch mit einem beruflichen und sozialen Abstieg verbunden. Was hat das denn mit den beiden gemacht?
Ja, ich glaube, das ist eine Geschichte, die viele Menschen kennen, vor allem viele Menschen mit Migrationsbiografien, dass ihre Abschlüsse nicht anerkannt werden und sie sich dann komplett neu orientieren müssen. Ich glaube, das macht extrem was mit dem Selbstwert. Also zu merken, dass man durchaus anders behandelt wird aufgrund seines Berufes, obwohl man einen anderen Umgang gewohnt ist. Ich habe zum Beispiel auch gesehen, wie meine Mutter, als sie in Schulen geputzt hat, wo ich sie ganz oft begleitet habe, wie sie dann, ja, sich ungesehen gefühlt hat, weil die Lehrkräfte an ihr vorbei sind und nicht so wirklich mit ihr gesprochen wurde. Sie war ja quasi nur die Putzfrau, obwohl sie intellektuell bestimmt auf demselben Level war. Und das hat schon viel Schmerz gehabt. Also ich habe gesehen, wie sie dann ganz oft in den Pausen die Bücher angeguckt hat und die durchgelesen hat und reingeschaut hat und sich auch nach so einem Leben gesehnt hat, aber jetzt aufgrund der Möglichkeiten da ganz weit von entfernt war, was auch mit einer riesen Ungerechtigkeit verbunden ist, ne? Weil der Wille war da zu arbeiten, die Fähigkeit war auch da. Es war nur sehr, sehr schwer in einem erhöhten Alter mit eben Abschlüssen, die nicht anerkannt werden, nochmal in dasselbe reinzukommen und mit 50 Jahren nochmal was komplett Neues zu lernen, ist natürlich auch nicht leicht. Und die wollten einfach schnell Geld verdienen. Also gerade wenn man nicht viel hat, dann möchte man schnell viel Geld verdienen. Und meine Eltern, die hatten immer so einen extremen Stolz, dass sie auf gar keinen Fall Sozialleistungen beziehen wollten. Und deshalb war das für sie umso wichtiger, direkt irgendwas zu machen. Und naja, das waren einfach sehr niedrigschwellige Jobs. Also putzen kann theoretisch ja jeder Mensch und man findet da schon immer irgendwas. Genau.
Jetzt haben wir gerade schon über die Grundschullehrerin gesprochen, die erstmal gelacht hat, als sie gesagt haben, sie wollten Bundeskanzlerin werden. Obwohl sie dann Klassenbeste waren, hat diese Lehrerin empfohlen, dass sie nicht aufs Gymnasium gehen. Wem haben Sie es zu verdanken, dass Sie das dann doch gemacht haben?
Dem Zufall. Also ich hatte Glück, dass wir eine Familienfreundin hatten, die sich total für mich eingesetzt hat, die zum Beispiel auch meine Schultüte mir gekauft hat, weil meine Eltern nicht wussten, dass man das macht. Die hat das gehört und war so, nee, das geht so nicht. Das Kind ist so gut in der Schule, das geht so nicht. Die wird total unterfordert sein, wenn man die jetzt auf die Hauptschule steckt. Dann gab es Riesendiskussionen mit der Lehrerin, die meinte, ja, aber da ist sie unter ihresgleichen, da wird sie sich wohler fühlen. Und die meinte so, nee, auf gar keinen Fall. Und meine Eltern, weiß ich nicht, ob die das gemacht hätten, vielleicht schon, weil die haben so einen Riesenrespekt vor Autoritätspersonen und dazu gehören Lehrer auf jeden Fall. Vielleicht wäre das wie bei meinen Brüdern gelaufen. Die wurden auf die Hauptschulen geschickt und die haben den Bildungsweg dann sehr lang und mühsam nachgeholt. Also mein einer Bruder beispielsweise, der ist von der Hauptschule jetzt zu einem Chemiestudium und hat einen sehr angesehenen Job in der Pharmaindustrie. Aber das hat so lange gedauert. Der hat so viel extra Arbeit und Abendstunden und Studium parallel zur Arbeit. Das musste alles nachgeholt werden. Also dieses schöne, klassische Studentenleben beispielsweise, das konnte er dadurch nie haben. Und das ist ja einfach viel Zeit, die man vor allem verliert durch Ungerechtigkeiten, die ausgelöst werden durch so ein System.
Sagt Miriam Davutwandi in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und wir hören jetzt Nelly Furtado zusammen mit Timbaland und Promiscuous. Ein Wunsch von Ihnen, weil dieser Song auch in dem Buch vorkommt, aber mit gar nicht so schönen Erinnerungen, oder?
Ja, da ging es eher darum, dass ich sehr betrunken war. Was ich auch erzähle, weil einfach zum Beispiel Alkoholkonsum, ne, man verbindet das ja auch oft mit armen Menschen, auch oft stigmatisierend. Aber ich habe das auch viel gemacht, einfach weil es in der Kleinstadt für wenig Geld nicht so viel zu tun gab. Und die Stelle, in der das Lied vorkommt, da wurde auf jeden Fall auch Alkohol getrunken. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. You don't have a play about the choke. I was at a loss for words first time that we spoke. You're looking for a girl that'll treat you right. You're looking for in the daytime with a light. You might be the type if I play my cards right. I'll find out by the end of the night. You expect me to just let you hit it. But will you still respect me if you get it? All I can do is try, give me one chance. What's the problem? I don't see the ring on your hand. I'll be the first to admit it. I'm curious about you, you seem so innocent. You wanna get in my world, get lost in it. Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute.
Nelly Furtado featuring Timbaland, Promiscuous, ein Song, der auch eine kleine Nebenrolle spielt im Buch meines Gastes heute.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Tyroff trifft
Miriam Davutwandi. Das können wir uns nicht leisten.
So heißt ihr Buch über das Aufwachsen in Armut von der Schultüte, die hier übrigens auch im Umschlag zu sehen ist, des Buches. Das ist ein sehr schönes Foto. Da haben wir schon gerade drüber geredet. Was sind denn noch so Dinge, die Sie sich sehnlichst gewünscht hätten als Kind, die ihr euch aber nicht leisten konntet?
Einmal der teure Wassermalkasten. Da gab es große Unterschiede. Schuhe, vor allem Sneaker. Da hatte ich immer die billigen von der Deichmann-Eigenmarke. Da hätte ich mir gerne die Marken-Sneaker gewünscht. Aber oft waren das auch einfach essentielle Dinge. Also Klassenfahrten, mal auszugehen zusammen. Wir waren nicht einmal zusammen im Restaurant oder im Urlaub. Das waren so die größeren Wünsche.
Und Sie beschreiben so Schlüsselmomente in Ihrem Buch. Zum Beispiel, wie Sie mit 4 im ockerfarbenen Kordanzug und mit 7 an der Schultüte vor der Schule standen am ersten Schultag. Momente, in denen Sie verstanden haben, dass Sie arm sind. Warum waren das beides so prägende Momente?
Weil es beides Momente des Vergleichs waren. Das eine war mit anderen Kindern im Kindergarten, die viel besser gekleidet waren als ich. Ich hatte die alten geliehenen Sachen von irgendwem und mit der Schultüte genauso. Ich hatte einfach irgendwas Zusammengewürfeltes dabei. Die waren nicht so prall gefüllt. Und das waren alles so eigentlich hoffnungsvolle, naive, kindliche Momente, wo es auch um teilweise neue Lebensabschnitte ging, um neue Erfahrungen. Und auch da schon zu merken, da haben andere einfach einen anderen Startschuss als ich. Die sind schon viel weiter vorne, obwohl wir gerade erst beginnen. Dieser Vergleich, der war das, was das so schmerzhaft gemacht hat.
Sie beschreiben unendlich viele Beispiele und Szenen, wo die Armut für Sie spürbar und zum Problem wurde. Da geht es nicht nur um Statussymbole und Hobbys. Es ging um gestresste, emotional nicht verfügbare Eltern, um Frieren im Winter, weil erst geheizt wurde, wenn es nicht mehr anders ging. Aber es geht immer wieder auch um die Scham, nicht dazuzugehören. Welche Rolle, würden Sie sagen, spielt dieses Gefühl der Scham in Ihrem Leben?
Die Scham ist so das prägende Gefühl, das sich über alles gelegt hat eigentlich. Also Scham untereinander, ne? Zum Beispiel, wenn ich nicht gute Leistung vollbracht habe in der Schule, die Scham zu denken, Gott, meine Eltern opfern sich so für mich auf und ich kann nichts zurückgeben. Die Scham meiner Eltern, dass sie mir nichts Besseres bieten konnten, so dachten sie damals. Die Scham natürlich vor allen anderen aufzufliegen als jemand, der nicht mitsprechen kann bei bestimmten Themen, der nicht mitfahren kann. Die Scham vor anderen, dass man auf andere angewiesen ist. Zum Beispiel, wenn man mich nach Hause fahren musste, weil meine Eltern kein Auto hatten. Ja, also ich würde sagen, Scham war eigentlich so das omnipräsente Gefühl meiner Kindheit und Jugend. Ist es teilweise bis heute noch und ich glaube, das kennen alle Menschen, die in Armut aufgewachsen sind.
Und immer wieder ist da auch das Gefühl, dass Sie beschreiben, wenn Kinder aus der Klasse zu Ihnen nach Hause kommen wollten, später dann auch romantische Partner, dass Sie lange versucht haben, das zu vermeiden. Warum?
Weil man Armut zum Teil gut verstecken kann nach außen. Ne? Man kann sich ein bisschen anders geben, man kann das durch Kleidung steuern, durch die Art, wie man sich gibt. Aber das Zuhause, das ist schon sehr intim. Da kann man sehr wenig dran modifizieren. Und wenn man jemanden nach Hause einlädt, dann offenbart man eigentlich alles. Dann ist dieses ganze Cosplay, das ganze Schauspiel nach außen, das fliegt auf. Und bei uns zu Hause war alles, wie gesagt, super eng. Es hat immer nach Essen gerochen, die Glotze lief. Ganz viele Menschen haben durcheinander gesprochen, weil es eben auf engstem Raum war. Und da Leute einzuladen, wäre für mich die Offenbarung unserer Armut gewesen. Und dementsprechend hat es sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich das getan habe. Bei meinem allerersten Freund, das hat Monate bis zu einem Jahr gedauert. Und auch da habe ich erstmal bei unserem Aufeinandertreffen, als ich gemerkt habe, oh, ich finde den ganz nett, da habe ich auch erstmal geweint und meinte auch so, du kannst niemals zu uns heim, das ist so peinlich, du wirst das nicht verstehen. Und der war jetzt auch nicht reich, der hat einfach eine normale Mittelschicht, normales Häuschen, wie man das so in einer Kleinstadt, Dorf so hat, gelebt. Also die haben jetzt auch nicht in Saus und Braus gelebt, aber trotzdem war die Scham extrem, dass er sieht, wie wir eigentlich leben im Vergleich zu wie ich es bei ihm kannte. Ne? Eine nette Wohnung, nettes Haus mit einem Klavier, mit vielen Büchern, wo ganz viel Leben drin steckte. Aber eine andere Art von Leben. Nicht dieses Stressige, dieses Gehetze, sondern dieses Entspannte, dieses Kulturelle. Das hatte ich Angst, dass ich das nicht bieten kann bei uns zu Hause.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Versteckspiel wahnsinnig viel so Kapazität, emotionale Kapazität kostet. Und die Frage, die man sich ja irgendwann stellt, wenn man erwachsen wird, wer bin ich, was will ich, fällt die dann erstmal ganz hinten runter?
Ja, schon. Also ich glaube generell, man ist so oft mit Überleben beschäftigt, dass diese anderen Fragen sich oft nicht stellen. Ne? Also dieses, was will ich eigentlich? Will ich zum Beispiel den Bildungsweg, den meine Eltern mir vorgeben, weil das für sie so der Weg raus ist? Möchte ich das überhaupt? Also generell bleibt wenig Zeit für persönliche Fragen, aber auch wirklich praktisch. Ne? Also beispielsweise während des Studiums, was ich dann abbrechen musste irgendwann auch, da habe ich einfach so, so viel parallel gearbeitet, um mir dieses Studium überhaupt querfinanzieren zu können. Da war nicht so viel Zeit für, ich bin jetzt Anfang 20, ich denke jetzt darüber nach, was ich vom Leben möchte, wer bin ich, ich date jetzt, ich gehe auf Partys. Ich habe diese Dinge auch getan, aber sehr reduziert, weil da einfach viel zu viel Zeit für Arbeiten draufgegangen ist.
Und Sie sagen heute immer noch, es zieht Sie zur finanziellen Sicherheit. Wo haben Sie denn diesen Reflex in Ihrem Leben gemerkt und in Ihrer Karriere?
Überall, überall. Also ich weiß einfach, wie es ist, arm zu sein und möchte das auf gar keinen Fall wieder sein. Ich habe extreme Angst davor. Ich habe permanente Albträume, wie mein Konto leergeräumt ist. Ich bin teilweise total geizig mit mir selber und gönne mir Dinge nicht, auch wenn es gerade möglich wäre, weil ich so Angst davor habe, dass es irgendwann wieder weg sein könnte. Habe auch Angst, Nein zu sagen, kann mich schwer abgrenzen, kann ganz schwer vor allem zur Arbeit Nein sagen, überarbeite mich dadurch permanent. Also ich habe einfach wirklich extreme Existenzängste, die eigentlich nicht mehr da sein müssten, weil die Realität sieht anders aus. Ich verdiene mehr als meine Eltern jemals. Jetzt auch nicht sonderlich viel. Mit Journalismus wird man jetzt sehr bekanntermaßen auch nicht reich. Aber trotzdem, ich kann ein sehr okayes Leben davon leben. Aber dennoch, das verankert sich so tief in der Psyche. Das ist so tief in einem drin, weil es war ja einfach die längste Zeit meines Lebens so. Und dementsprechend versuche ich immer, ja, überall nach Sicherheit zu suchen, in meinen menschlichen Beziehungen, in Jobs. Und Selbstständigkeit ist da keine schlaue Idee. Da weiß ich nicht, was ich mir bei gedacht habe. Aber auch da versuche ich das dann zu kompensieren mit halt noch mehr Arbeit und noch mehr annehmen und nie Nein sagen.
Wie reagieren denn Ihre Eltern, wenn Sie sie heute mal zum Essen einladen wollen beispielsweise?
Die können das gar nicht annehmen. Also auch da hat sich über die Jahre so eine Scham aufgebaut vor bestimmten Räumen, wie in einem Restaurant beispielsweise. Die sind auch immer, spar dir das Geld, zu Hause ist billiger, wozu sollen wir das ausgeben? Also die haben das gar nicht gelernt, Dinge zu genießen, also so Luxus schon gar nicht, aber auch einfach sich selber was Gutes zu tun. Die haben so lange funktioniert für sich selbst, aber vor allem für uns Kinder, die können das gar nicht, zu sagen, ach, jetzt gehen wir mal zur Massage. Also ich weiß nicht, wie viel Massagegutschein ich verschenkt habe, die nie benutzt wurden, weil da einfach eine Hemmschwelle ist, zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Auszeit für mich. Meine Eltern arbeiten auch trotz Renteneintritt immer noch. Die kennen das gar nicht anders, als immer in dieser Arbeiteridentität zu sein und dementsprechend Geschenke, Ausflüge, Luxus, Sachen, das können die gar nicht annehmen.
Wenn Sie heute an Menschen denken, die gerade da stehen, wo Sie selbst als Teenager standen, was wäre denn die ungeschönte, aber ehrliche Botschaft, die Sie ihnen gerne mitgeben würden?
Ist schwierig, weil eigentlich will ich die Botschaft gar nicht diesen Menschen geben, weil sie gar nicht so viel an ihrer Situation selbst ändern können. Natürlich immer, zum Teil hat man auch Selbstverantwortung, aber ich bleibe dabei. Ich finde, das ist eher ein gesellschaftliches und politisches Versagen, dass überhaupt, ja, es andere junge Menschen, und davon gibt es ja Millionen in diesem Land, armutsgefährdet sind, so wie ich es mal war. Und denen kann ich nicht so viel sagen. Also meine ganzen Forderungen, meine ganze Wut, die richtet sich an die Politik und nicht an diese Menschen. Deswegen, ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Weil wie gesagt, bei mir war das einfach eine Verkettung von Zufällen und Arbeit, die mich echt teilweise fertig gemacht hat, um da rauszukommen. Und das ist nicht der Weg, den ich empfehlen würde. Das ist nicht der Weg, der schön ist oder der lebenswert ist. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Außer schämt euch nicht für das, was ihr seid, weil man hört ja ganz oft, man sei sozial schwach, und das stimmt nicht. Ich würde immer motivieren und sagen, all das, was wir gelernt haben, uns durch so ein Leben zu navigieren, das auf uns herabblickt, trotz allem durch diese Räume irgendwie trotzdem da zu sein, trotzdem die Schule zu machen, trotz all der Nachteile, trotz der Schwierigkeiten, die man vielleicht zu Hause hat, dass es laut ist, dass man sich nicht konzentrieren kann. diese ganzen Nachteile, die das Leben einem mitgibt, dass man echt alles andere als sozial schwach ist, weil man es trotzdem irgendwie schafft zu überleben. Und ich glaube, das würde ich einfach gerne anderen jungen Leuten mitgeben, die dasselbe durchmachen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Miriam Davud-Wandi entdeckte ihre Liebe zum Hip-Hop in Rumänien.
Das muss ja dann schon sehr früh in ihrem Leben gewesen sein. Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Nicht ein Schlüsselerlebnis, aber wir haben sehr viel Musikfernsehen immer geschaut in Rumänien. Das lief wirklich überall, egal wo man hingegangen ist. Und ich klebte immer an diesem Bildschirm. Ich fand das immer so toll. Und ich glaube, so später, als ich Englisch dann auch verstanden habe und ich gemerkt habe, oh, die erzählen ja Geschichten, die ich ja auch erlebe, aber die ich vielleicht so nicht verbalisieren konnte, da ist es um mich geschehen. Und ab diesem Moment war ich großer Hip-Hop-Fan.
Das hat bis heute angehalten. Heute beschäftigen Sie sich als Musikjournalistin auch beruflich viel mit Rap. Darüber sprechen wir gleich. Können Sie sich denn vielleicht daran erinnern, wie Sie in Bad Säckingen zum ersten Mal Haftbefehl gehört haben?
ich überlege gerade, wie die Situation war. Boah, also ich weiß noch, ich saß auf jeden Fall vor YouTube und habe wie immer, ich bin sehr chronisch online, schon immer sehr viel einfach am Computer gesessen und da viel Zeit verbracht, weil das so mein Tor zur Welt war. Und ich habe das irgendwie auf YouTube gesehen und weiß noch, war fasziniert. Der hat so ganz anders geredet, der hat das irgendwie so hingerotzt. Ich fand das irgendwie richtig cool. Ja, und er hat irgendwie geredet, wie meine Brüder und ich zum Beispiel miteinander sprechen. Wenn ich mich so gar nicht verstelle, wenn ich so einfach ich sein kann, mit denen und rumblödeln kann. Das hat mich total daran erinnert. Das fand ich richtig gut, das weiß ich noch.
Uns hören jetzt gerade Menschen zu, die noch nie in ihrem Leben einen Haftbefehl-Track gehört haben. Was sollten denn die Ihrer Meinung nach über Haftbefehl wissen?
Also ich glaube, mittlerweile kennen ihn doch viele Menschen, unter anderem wegen seiner Dokumentation und dem medialen Aufruhr, den das mitgebracht hat. Ich glaube, mir wäre es wichtig zu wissen, dass er mehr als das ist. Ich glaube, auch wenn es ein Mensch ist, der jetzt sehr starke Probleme hat mit seiner Psyche, mit Sucht und so weiter, ist es im Endeffekt auch ein Kind, das in Armut aufgewachsen ist. Ein Junge aus Offenbach, der unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen groß wurde. Und das hat ihn wahrscheinlich zu dem Menschen gemacht, den er heute ist. Und ja, deswegen finde ich es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass er meiner Meinung nach Künstler ist, der Musik total als Ventil für diese echt krassen Armutserfahrungen gefunden hat. Ja, und ich finde, der macht das hervorragend wie kein anderer.
Sie sagen ja, Haftbefehl habe Ihnen dabei geholfen, in Bad Säckingen zu überleben. Wie hat er das geschafft?
Ja, indem er mir eine Sichtbarkeit gegeben hat. Also wie gesagt, er hat Dinge verbalisiert, die ich vielleicht noch nicht so ausdrücken konnte. Eine Mischung aus Wut über die eigene Situation, Wut auf die Welt, die ich mich sonst nicht getraut habe zu zeigen, weil ich gerade als Mädchen noch darauf konditioniert war, immer brav zu sein und das eher mit mir selber auszumachen. Ja, einfach aber auch sehr authentisch man selbst zu sein, weil ich, wie gesagt, immer so eine Identitätskrise hatte, mit Authentizität ein bisschen Probleme hatte, nicht genau wusste, wer ich bin. Da hat er mir echt, der war so der Soundtrack irgendwie meines Lebens. Der hat mich da wirklich begleitet auf dem Weg zur Schule bis hin zu auf dem Weg zurück, abends, nachts, wenn ich eigentlich hätte lernen sollen. Das war einfach so der Soundtrack, wo ich mich verstanden gefühlt habe.
Und war Rap am Ende auch der Grund dafür, dass Sie irgendwann im Musikjournalismus gelandet sind?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war klar, irgendwie will ich immer was mit Musik machen. Und Rap ist tatsächlich ein bisschen barriereärmer, sage ich mal, als viele andere Genre, weil man braucht dafür nicht viel, das kostet nicht viel, das kann theoretisch jeder mit einem Mikrofon schnell aufnehmen. Und im Journalismus auch so. Ich habe ja erst angefangen mit Musikjournalismus, vor allem im Bereich Rap, weil es nicht so leicht war, in alle anderen Bereiche reinzukommen, wenn man nicht irgendwen kannte, wenn man nicht schon zig Praktika vorher hatte. Und bin ja dann eher erstmal auch Chefredakteurin eines Musikmagazins gewesen. Und ich glaube, so einfach an so eine Position, also das heißt einfach, aber an so eine Position zu kommen, wäre in einem Bereich, den nicht mit Rap zu tun hat, wahrscheinlich nicht so möglich. Also da wird nicht immer, aber zumindest teilweise schon noch das gelebt, was man früher mal gesagt hat, ne, dass Rap sich irgendwie für Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter einsetzt.
Naja, wir müssen das jetzt mal größer machen. Das war ja nicht irgendein Job. Sie waren lange Zeit die einzige Chefredakteurin im deutschsprachigen Hip-Hop-Medienkosmos. Ein Job, für den Sie dann letztendlich mit dem Flixbus nach Berlin gezogen sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Genau, ich habe das gesehen damals, diese Ausschreibung. Und ich dachte, das ist so absurd. Das passiert nie. Ich bin viel zu jung, viel zu unerfahren. Ich wohne ja jetzt hier auch gerade noch in Leipzig und mache mein Studium und ja, die nehmen mich eh niemals. Also wenn, dann wird das irgend so ein älterer Typ. Habe ich mich einfach aus Spaß beworben, auch um so ein bisschen zu provozieren, und habe dann auch nur so Songtexte bzw. so Links von Songs mitgeschickt. Zum Beispiel, wie sehe ich mich? Und dann habe ich so einen Song, der Boss Ass Bitch heißt, mitgeschickt. Und ja, irgendwie fand die Person, die dafür verantwortlich war, wer da eingestellt wird, fand das anscheinend total witzig. Hat mich dann eingeladen, dann bin ich mit Flixbus erstmal hin zur Bewerbung. Und der meinte so, okay, mach das mal, weil ich habe da eigentlich den nur kritisiert und meinte, wie kacke ich alles finde und dass ich auch den Sexismus im Rap kacke finde und dass ich das schlimm finde, wie damit umgegangen wird und dass wir als Journalistinnen da Verantwortung haben und so weiter und so fort. Also eigentlich habe ich mich nur beschwert 2 Stunden lang. Dann meinte er, okay, dann mach's doch besser, und dann hatte ich den Job und bin dann eben auch wieder in kürzester Zeit auch wieder mit Mischung aus Flixbus und Co. dahin gezogen und seitdem lebe ich in Berlin und arbeite in diesem Bereich. Aber auch da wieder ganz viele Zufälle, ne?
Was würden Sie sagen, haben Sie anders gemacht als die anderen?
Ich habe versucht, zumindest immer die politische Macht, die Hip-Hop hat, die lange so ein bisschen vergessen wurde, die auch einfach zu zeigen. Also Rap war schon immer total politisch. Ich glaube, es wurde einfach vergessen, das rauszukitzeln. Und ich habe zum Beispiel in meinen Interviews versucht, auch über die Psyche viel zu sprechen. Und das waren ja Zeiten, wo das noch nicht ganz so war wie heute, dass Männer offener über Gefühle sprechen und wir über toxische Männlichkeit und all diese Dinge debattieren, gerade im Rap. Und da mich hinzusetzen mit Rappern, die das noch nie gemacht haben, und die einfach mal zu fragen, wie es denen geht. Ich glaube, das war zum Beispiel auch eine relativ neue Sache. Ja, und ich glaube, wirklich so einen feministischen Blick drauf zu haben, das war damals auch noch nicht selbstverständlich, sich dadurch zu kämpfen. Ich glaube, das habe ich anders gemacht.
Da gab es ja auch nicht immer nur begeisterte Rückmeldungen, oder? Also wenn Sie Rapper auf sexistische Lines angesprochen haben, was kam da zurück?
Ach, alles Mögliche. Also ganz oft, dass ich es ja eh nicht verstehe, dass es nur ein Witz ist, dass ich ja Hip-Hop nicht peile. Ja, also ich hatte da schon so, so viele Beefs, wie wir sagen im Hip-Hop, und Streitereien mit irgendwelchen Rappern. Das, ja, also ganz viel Beschwerden natürlich auch. Beschwerden dann von ihren Managements und Labels und von ihnen selbst. Aber es gab auch kleine Erfolge. Also es gab auch Künstler, die dann gesagt haben, oh, danke für den Hinweis, die dann teilweise sogar ganze Songs gelöscht haben, nachdem wir Artikel darüber geschrieben haben. Also es hat schon auch was gebracht, würde ich sagen.
Würden Sie Rap heute immer noch als Safe Space beschreiben, als eine Art Zuhause?
Ja, ich sehe Rap aber eher so ein bisschen wie meine Brüder, wenn sie mich nerven früher. Also so, ich bin mir damit aufgewachsen, ich bin da natürlich total emotional irgendwie drin, aber die nerven auch extrem und ich weiß auch, was so ihre Schwachstellen sind. Und deswegen, ich würde Rap nicht als Safe Space bezeichnen, weil das ist ja für viele Menschen nicht, also für Frauen zum Beispiel nicht, für diverse marginalisierte Gruppen ist es das nicht unbedingt. Ne? Also auch wenn manche Themen wie zum Beispiel Klassismus und Rassismus super besprochen werden im Rap, wären das zum Beispiel Themen wie Sexismus nicht. Und deswegen ist es nicht für alle ein Safe Space, auf gar keinen Fall. Also ja, es ist schon irgendwie so mein musikalisches Zuhause, aber ein Zuhause mit sehr vielen Rissen. Und ja, so ein bisschen wie wenn man an Weihnachten nach Hause geht und man sich dann mit seiner Familie halt streitet. So, man freut sich da die ganze Zeit drauf, aber man streitet sich die ganze Zeit wieder. So sehe ich das eher.
Nach 2 Jahren war dann Schluss beim Splash Mac und danach waren Sie tatsächlich zum ersten Mal in Ihrem Leben arbeitslos. Wie sind Sie damit umgegangen?
Das war für mich ganz schlimm. Also das war auch ganz spontan, dass es nicht weiterging, und ich kam auf sowas nicht klar, weil ich arbeite, seit ich legal arbeiten darf. Also ich habe nicht einen Tag in meinem Leben nicht gearbeitet oder war nicht irgendwo angestellt, also schon parallel zur Schule immer. Und das war mit so vielen Ängsten und Existenzängsten verbunden. Also es war ganz, ganz schlimm. Das war auch kurz vor Pandemie, deswegen auch nochmal schwierige Zeit, Jobs zu finden. Ich habe dann aber mich einfach durchgehasselt und wusste, ich muss jetzt irgendwas finden. Und habe dann tatsächlich das Auflegen für eine Zeit lang zu meinem Hauptberuf gemacht. Dann habe ich da einfach wirklich von morgens bis nachts jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs verbracht und mir so mein Geld erspielt. Aber es war eine sehr gruselige Zeit. Also dann wieder reinzukommen in den Journalismus, in dem ich ja eigentlich hauptsächlich hingehöre oder hin möchte beruflich, das hat dann gedauert. Und das war schon eine sehr, sehr gruselige Zeit mit sehr, sehr vielen Krisen.
Zu Gast bei Kaline Thüroff auf Bayern 2.
Miriam Davud-Wandi spricht über Pop und Psyche.
Seit 2020 gibt es Dankegut, den Podcast, in dem Sie genau das tun. Mit welchem Anliegen haben Sie denn Dankegut gestartet?
Also ich bin selber betroffen von psychischen Erkrankungen. Ich habe schon sehr lange mit Depressionen zu tun. Dann kommen auch noch so Neurodivergenzen wie ADHS dazu. Und mich hat das immer total genervt, wie über psychische Erkrankungen medial gesprochen wurde. Oft total romantisierend oder dramatisierend, stigmatisierend. Aber irgendwie nie so, dass ich dachte, ja, so geht's mir wirklich. Und ich wollte einfach was dagegen tun. Also ich wollte selber was machen, wo ich denke, da sehe ich mich und da sehen sich andere Menschen, die vielleicht auch depressiv sind, eher darin. Und ja, dann bin ich dann einfach mit der Idee hausieren gegangen. Das wollte damals aber keiner haben. Den Podcast gibt es ja mittlerweile schon 6 Jahre. Das fanden alle total gruselig. Oh Gott, mentale Gesundheit, Psyche, heikles Thema, lieber nicht. Ja, mittlerweile läuft das ja zum Glück ganz gut. Und mittlerweile haben wir zum Glück einen ganz anderen Diskurs darüber und sprechen ja viel offener darüber. Genau, aber ich wollte eigentlich so ein bisschen was haben, wo ich selber mich gesehen fühle.
Es gibt auch eine extrem illustre Gästeliste, also vom Rapper Casper bis hin zum Satiriker Nico Semsrott waren viele, viele da. Mussten Sie die am Anfang vor allem erstmal überzeugen oder kommen die bereitwillig?
Ja, ganz am Anfang war das schon mit Überzeugungsarbeit verbunden. Ich meine, es ist ja auch krass, sich in der Öffentlichkeit so nackt zu machen und von seinem tiefsten Inneren zu erzählen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das okay. Die Diskurse haben sich ja auch ein bisschen verändert.
Zum Glück. Ja, es geht darum, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren in Dankegut. Und Sie haben selbst schon gesagt, Sie haben Depressionen, seit Sie ein Kind sind. Wurde das überhaupt diagnostiziert damals?
Nee, das wurde nicht diagnostiziert. Ich glaube, weil man ja oft auch nicht drüber nachdenkt, dass Kinder das haben können. Heute weiß ich, dass ein paar traumatische Ereignisse dafür gesorgt haben, dass ich auf jeden Fall schon depressive Verstimmungen im Alter hatte. Und dabei auch da, ne, auch das hat wieder mit sozialer Herkunft zu tun, dass da einfach nicht die Zeit war, drauf zu gucken, aber auch die Angst. Also das ist ja auch mit so einem eigenen Versagen der Eltern verbunden. Also viele Eltern denken ja, wenn mein Kind krank wird, wenn es irgendwas hat, bin ich daran schuld. Und meine Eltern, die sich ja selber und mir das Versprechen eines besseren Lebens gegeben haben und dass sie ackern werden dafür, dass es uns gut geht, die haben sich da, glaube ich, sehr dolle Vorwürfe gemacht und machen sich das bis heute, dass es mir irgendwann nicht gut ging, auch wenn das nicht unbedingt nur damit zusammenhängt. Und dementsprechend wird da, glaube ich, manchmal eher vertuscht oder drüber hinweggeguckt, um es nicht wahrhaben zu wollen. Nicht, weil man nicht helfen möchte, sondern einfach, weil es so weh tut. Dementsprechend wurde das da nicht gesehen und erst später, als ich dann, wie gesagt, ich war sehr viel im Internet, als ich dann selber in irgendwelchen Chats und Foren mit Leuten geschrieben habe, da habe ich dann so als Teenie mit 12, 13, 14 dieses Wort Depression gelernt und auch gemerkt, okay, alles, was darüber da steht, das geht mir so. Aber so richtig Hilfe gesucht und bekommen habe ich erst ganz, ganz, ganz viel später.
Und wann wurde Ihnen klar, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, also zwischen der Depression und der Armut in der Familie?
Ich habe so richtig reflektiert, erst ganz spät, erst Jahre später nach Auszug. Heute weiß ich das natürlich, dass Armut und Psyche extrem zusammenhängt. Denn wer arm ist, der wird eher psychisch krank. Wer psychisch krank wird, wird eher arm. Da gibt es einen extremen Zusammenhang. Und natürlich dieser Dauerstress, diese Existenzängste, die wir immer hatten. Nicht zu wissen, wie man den Monat durchkriegt. Nicht zu wissen, wie man sich hilft, falls was ist. Also präventiv nicht so viel machen zu können. Kurativ nicht so viel machen zu können, weil einfach das Geld nicht für da ist. Das war schon was, was uns alle psychisch sehr belastet hat untereinander. Und das weiß ich jetzt, dass das natürlich mit der Abwesenheit von Geld zusammenhängt. Früher habe ich das so in dem Kontext nicht verstanden. Ich dachte einfach, naja, mir geht's halt schlecht, weil weiß auch nicht so recht.
Sie haben schon gesagt, vor ein paar Jahren kam bei Ihnen dann auch noch die Diagnose ADHS dazu. Ein Thema, über das im Moment ja zumindest im Vergleich zu früher sehr viel mehr gesprochen wird. Was haben Sie denn über diese Diagnose über sich selbst verstanden?
Ich habe verstanden, wie mein Hirn funktioniert, wie ich funktioniere, dass ich nicht selber schuld daran bin, dass manche Dinge nicht klappen. Ich habe gelernt, sanfter zu mir zu sein. Ja, und ich würde sagen, es macht einfach so viel Sinn. Also von meinen Sitzpositionen angefangen zu der Art, wie ich arbeite, macht alles einfach so viel mehr Sinn. Ich habe jetzt so ein paar Techniken gelernt, um mir im Alltag einfach zu helfen. Also für mich war die Diagnose auf jeden Fall ein Segen.
Wie sieht Ihre ADHS-Sitzposition aus?
Tatsächlich so ein bisschen eingekümmert, nicht unbedingt gerade und ich fummel parallel an meinem Handy rum, weil ich immer irgendwas mit den Händen machen muss.
Okay. Sie haben mal gesagt, Sie wollen Dankegut gerne internationaler machen und auch nach Rumänien schauen. Wie anders wird denn dort in Familie und Öffentlichkeit über die Psyche gesprochen?
Ja, ich würde sagen, da noch ein bisschen weniger. Da sind wir noch, würde ich sagen, da, wo wir vielleicht in Deutschland vor 10 Jahren waren. Und in Rumänien auch da, ne, da ist ja generell, die Menschen verdienen viel weniger als hier. Und wenn sie weniger verdienen, dann werden sie das nicht für eine Psychotherapie ausgeben. Das ist sehr viel Geld und das tut da keiner. Also ich habe befreundete Therapeutinnen, die haben kaum Aufträge, während in Deutschland alle Wartelisten voll sind. Also da ist der Umgang schon nochmal ein anderer damit und die Diskurse sind noch ziemlich weit am Anfang.
Und gleichzeitig würden Sie hier in Deutschland gerne die rumänische Kultur sichtbarer machen. Welches Buch, welchen Film, welchen Song würden Sie uns an dieser Stelle gerne empfehlen aus Rumänien?
Ach, ich glaube, da kann man mit den berühmten Klassikern eigentlich anfangen. Ich glaube, damit macht man nichts falsch. Mircea Cărtărescu ist ja ein bekannter rumänischer Autor. Ich glaube, der ist ein super Einstieg. Ich bin eine rumänische Autorin, da kann man auch reinlesen. Radu Jude ist ja auch ein bekannter rumänischer Filmregisseur. Ich glaube, das ist ein sehr abstrakter, sehr komischer, auch rumänischer Humor, den man vielleicht nicht sofort versteht, aber dem kann man auch nichts falsch machen. Ja, und musikalisch gibt es eine Sängerin, die heißt Paulina. Die macht ja so eine Mischung aus so rumänischer Folklore mit Popmusik. Das mag ich ganz gern. Ich finde, da kann man auch mal reinhören.
Dann ist meine letzte Frage an dieser Stelle. Was kaufen Sie sich denn, wenn Ihr Buch ein Bestseller wird?
Erstmal eine Mütze Schlaf. neues Kopfkissen zum besser Schlafen vielleicht. Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken machen können, weil die Ängste, dass Geld wieder weg ist, die sind dann doch schon da. Und die Bereitwilligkeit, das für Luxusartikel auszugeben, ist noch gering. Aber ich glaube, ich wünschte mir einfach, eine Therapie zu machen tatsächlich. Eine schöne, bezahlte Therapie, weil das hat sehr viel hochgeholt, das Buch.
Sagt Miriam Davud-Wandi in Berlin und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke auch.
Und morgen Nachmittag hören Sie dann ein Gespräch mit dem Förster Peter Wohlleben. Da ist nämlich Tag des Waldes. Und alle Talks und übrigens auch Miriam Davud-Wandis Podcast Danke gut finden Sie in ARD Sounds. Das ist unsere neue Plattform für das komplette Höruniversum der ARD. Bis bald, sagt Kaline Türhoff.